Grüß Gott, willkommen liebe Zuhörer zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute geht es in der nächsten Stunde um das Erbrecht. Immer mehr Ehen bleiben kinderlos oder Männer und Frauen sind alleinstehend. Zu überlegen ist nun im Falle des Todes, wohin mit dem erwirtschafteten Vermögen? Wie kann ich, wie können wir unser Vermächtnis sinnvoll gestalten? Eine Möglichkeit, und über die sprechen wir die nächste Stunde, ist, eine eigene Stiftung zu gründen oder an eine bestehende Stiftung zu spenden, entweder zu Lebzeiten oder im Todesfall. In einer Stiftung, liebe Zuhörer, ist das Vermögen an einen Zweck gebunden, der in der Stiftungssatzung festgelegt ist. Die meisten Stiftungen werden in privatrechtlicher Form errichtet und dienen gemeinnützigen Zwecken. Auch Radio Horeb hat sich 2006 entschlossen, eine Stiftung zu gründen, um die Erstellung und Verbreitung des Programms von Radio Horeb, also der frohen Botschaft Jesu, auch für nachfolgende Generationen zu ermöglichen. In der nächsten Stunde sprechen wir mit dem Fachanwalt für Erbrecht über die Stiftung. Erst einmal wird es darum gehen, was eine Stiftung ist, welche Formen es gibt, warum Stiftungen gegründet werden. Ja, und dann werden wir besprechen, wie das gehen kann, wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen oder einen Teil an eine Stiftung spenden oder vererben möchten oder gar selbst eine Stiftung gründen mögen. Der Münchner Fachanwalt für Erbrecht, Professor Klaus-Michael Groll, steht uns heute zum wiederholten Male als Fachmann zur Seite. Professor Groll, liebe Zuhörer, war jahrelang Lehrbeauftragter an der LMU München. Er hat zahlreiche Bücher und Kleinschriften zum Thema Familien und Erbrecht geschrieben. Außerdem ist Professor Groll Gründer und auch Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht. Ich freue mich, dass er heute unser Studiogast ist. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Groll. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Ja, Herr Professor Groll, bevor wir uns über die Stiftung unterhalten, interessiert mich noch das Deutsche Forum für Erbrecht. Wer oder was ist dieses Forum und wofür setzt es sich ein?
Das Deutsche Forum für Erbrecht ist, das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, die größte und verbreitetste Erbrechtsinstitution der Welt. Sie hat ihren Sitz in München. Es ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Ziele sind die Bildung, die Aufklärung, die Information der breiten Publikumsschicht. Das heißt, keine Veranstaltungen für die eigene Zunft, die Anwälte, die Steuerberater, sondern die allgemeine Öffentlichkeit soll über das Erbrecht, das Erbschaftssteuerrecht, das Schenkungssteuerrecht informiert werden durch Erbrechtsveranstaltungen, durch Vorträge, durch Medienarbeit und durch eine umfangreiche Schriftenreihe, die für Laien geschrieben ist und die auch bestellt werden kann.
Und in dieser Eigenschaft oder auch in diesem Anliegen sind Sie hier bei Radio Horeb oder auch in anderen großen Medien vertreten. Ich nenne da mal eine Konkurrenzorganisation wie zum Beispiel das Zweite Deutsche Fernsehen oder die ARD. Nun kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema der Stiftung. Was ist jetzt nun eine Stiftung?
Eine Stiftung gibt es in zweierlei Richtung, und zwar muss man unterscheiden eine selbstständige Stiftung von einer unselbstständigen Stiftung. Die selbstständige Stiftung ist eine Rechtspersönlichkeit, das heißt, sie kann Träger von Rechten und Pflichten sein, das heißt, ihr kann zum Beispiel Eigentum gehören. Das kann eine unselbstständige Stiftung nicht. Die hat immer einen dahinterstehenden Vermögensträger. Und ich sehe hier gerade die Satzung der Radio Horeb Stiftung vor mir. Das ist zum Beispiel eine unselbstständige, das heißt nicht rechtsfähige Stiftung. Sie hat einen Vermögensträger, das ist die Steiler Bank Stiftung. Das heißt, die eigentlichen Rechtsinhaberpositionen befinden sich beim Vermögensträger. Aber in der Öffentlichkeit erscheint diese und eine unselbstständige und auch nicht rechtsfähige Stiftung an der Front. Sie ist für das Publikum das Sichtbare. Der Vermögensträger steht eigentlich mehr oder weniger anonym dahinter.
Stiftungen haben ja eine uralte Generation. Das ist ja nicht eine Erscheinung der heutigen Zeit. Wann wurden denn die ersten Stiftungen gegründet oder was waren so die Beweggründe, warum Stiftungen überhaupt gegründet wurden?
Kaiser Konstantin war der Erste. Bereits in Byzanz gab es die ersten Stiftungen. Das Mittelalter kannte Stiftungen, auch das gemeine Recht kannte Stiftungen, also das Recht des 17., 18. Jahrhunderts. Ja, und die Grundlagen für das heutige Stiftungsrecht liegen im BGB. Dort ist der Kern dessen geregelt, woraus und worin eine Stiftung bestehen muss.
Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass in den letzten 20 Jahren die Stiftungen stark zugenommen haben. Warum, Herr Professor Groll?
Frau Böhler, Sie haben das schon ein bisschen anklingen lassen in Ihrer Einführung. Die Single-Gesellschaft hat ja auch dazu geführt, dass viele Menschen keine Kinder mehr haben. Dann gibt es auch nicht unbeträchtliche Probleme in Familien. Ich erlebe das in meiner Eigenschaft als Anwalt immer wieder, dass Klienten zu mir kommen und sagen, wir haben das und das Vermögen, aber offen gesagt wissen wir eigentlich nicht, wohin wir es geben sollen. Mit unseren Kindern sind wir zerstritten oder Neffen und Nichten, die wir haben, die mögen wir nicht, die haben sich nie um uns gekümmert. Das ist genau der Punkt, in dem es interessant wird für das Thema Stiftung oder Spende. Also das ist sehr viel verbreiteter als ungefähr noch vor 20, 30 Jahren.
Also dabei sind wir ja jetzt dann schon noch bei den Motiven, überhaupt eine Stiftung zu gründen oder zu stiften.
Ja, die Motive sind vielfältiger Natur. Wenn ich zum Beispiel den Stiftungszweck der Radio Horeb Stiftung nehme. Ich lese das hier gerade in Paragraph 2. Die Stiftung fördert die Ausbreitung der christlichen Religion im In- und Ausland. Das ist der Kernzweck der Stiftung Radio Horeb Stiftung. Und so gibt es natürlich die unterschiedlichsten Zwecke, die eine Stiftung haben kann. Zum Beispiel der Bereich der Kunst, die Kultur, Bildung, Erziehung, Denkmals- und Heimatpflege, Umweltschutz, Sport, die Medizin, alte Menschen und kranke Menschen und natürlich die kirchlichen Zwecke. Im Beratungsgespräch, wenn es darum geht, ein Vermögen in eine bestimmte Richtung zu lenken, also in eine karitative Richtung, muss man dann die entsprechenden Menschen fragen, wofür schlägt eigentlich Ihr Herz? Und wenn man spürt, das ist ein sehr gläubiger Mensch, ein christlicher Mensch, dann denkt man natürlich an solche Institutionen. Wenn es jemand ist, dem kleine, kranke Kinder sehr am Herzen liegen, ja, dann geht es zum Beispiel an Kinderkrebsstationen und, und. Da entscheidet wirklich jeder nach seiner eigenen Neigung und das ist natürlich höchst individuell und verschieden.
Nun muss ich doch noch einmal nachhaken hier, Herr Professor Groll, denn wenn ich jetzt ein bestimmtes Vermögen habe, ich gebe es in einer Stiftung, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist doch das Geld dort gebunden und demjenigen, dem ich das Geld stifte oder wenn ich meine eigene Stiftung gründe, die leben quasi von den Zinsen. Aber so viel Geld ist das doch gar nicht, oder?
Ja, damit stellen Sie die Frage, ab wann lohnt sich eigentlich eine Stiftung und ab wann ist sie überhaupt zulässig? Wir haben ja, wie ich sagte, das BGB, das bestimmte Grundregeln schafft für das Stiftungsrecht. Aber dann haben wir auch für jedes einzelne deutsche Bundesland ein eigenes Stiftungsgesetz. Und in dem steht, ab wann eine Stiftung überhaupt zulässig ist. Und viele haben so die Idee, ja, da muss man doch mindestens 400.000 Euro haben oder gar eine Million. Mhm. Nein, wenn ich zum Beispiel das Beispiel Bayern nehme, da ist festgelegt, ab 50.000 Euro kann eine Stiftung gegründet werden. Ich meine aber auch, dass ein darunterliegendes Kapital nicht geeignet ist für eine Stiftung, denn Sie haben es auch anklingen lassen, dieses Stiftungsvermögen muss ja erhalten bleiben. Das heißt, diejenigen, die für die Stiftung Verantwortung tragen, dürfen gar nicht die Substanz des Vermögens angreifen. Das heißt, der Stiftungszweck kann immer nur erfüllt werden aus den Zinsen, aus den Dividenden. Das hat den großen Vorteil für den Stifter und eben auch die Gewissheit, dass das Geld, das Vermögen, das er in eine Stiftung hineingibt, sozusagen einen Ewigkeitscharakter hat, zumal auch aus gesetzlichen Gründen von der Stiftung Rücklagen gebildet werden, Rücklagen, um die Inflation auszugleichen. Auch das bietet eine Gewähr dafür, dass das Vermögen, was man einer Stiftung gibt, nicht verloren ist.
Jetzt haben Sie mir das nächste Stichwort gegeben, Herr Professor Grall. Wenn wir heute darüber sprechen, ob Spenden und Vererben an eine Stiftung Sinn macht, wenn wir heute über Erbrechtsfragen sprechen, nämlich wie sicher ist denn das Geld nun in einer Stiftung?
Das ist eben der große Vorteil bei einer Stiftung. Im Gegensatz zu anderen Institutionen, ich kann ja auch zum Beispiel einer GmbH oder ich könnte auch einem Verein dieses Vermögen übertragen, wobei ich gleich hinzufüge, Vermögen im weitesten Sinne. Ich kann einer Stiftung Geldvermögen übertragen. Das kann aber auch eine Immobilie sein oder eine wertvolle Briefmarkensammlung und dergleichen. Also das ist der große Vorteil bei einer Stiftung, weiß ich, sie ist gesetzlich verpflichtet, das Vermögen zusammenzuhalten und das Kapital darf nicht schrumpfen. Das wäre ein schwerer Verstoß, der die Verantwortlichen in der Stiftung möglicherweise sogar zum Schadensersatz verpflichtet.
Jetzt muss ich dann noch mal fragen, wer errichtet denn dann nun so eine Stiftung oder wer wird da überhaupt zur Verantwortung gezogen?
Die Stiftung wird errichtet vom Stifter oder den Stiftern. Das kann eine Einzelperson sein oder das kann auch zum Beispiel ein Ehepaar sein oder eine Gruppe von Personen, die sich zusammentun und dann in einer Stiftungsurkunde bestimmen, hiermit wird die XY-Stiftung gegründet. Ja, und dann muss man die wesentlichen Punkte in einer Satzung festhalten. Das heißt, die Stiftung braucht natürlich einen Namen. Und da ist es sehr unterschiedlich. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sagen, ja, das mit der Stiftung ist eine tolle Idee. Damit setze ich mir ja ein Denkmal. Ich tue Gutes und zugleich mache ich mich ein bisschen unsterblich. Das ist dann sind die Fälle in der Regel, wo die Stiftung den Namen der Stifter erhält. Also die Franz- und Lieselotte Müller-Stiftung zum Beispiel. Dann gehört in die Satzung hinein der Sitz der Stiftung. Dann, wir haben schon darüber gesprochen, der Stiftungszweck. Also das ist alles unverzichtbar. Das sind Dinge, die eine Satzung haben muss, sonst kann gar keine wirksame Stiftung entstehen. Der Stiftungszweck, wie gesagt, das kann Medizin, Kultur, Religion, Erziehung, Denkmalspflege sein, wofür das jeweilige Herz schlägt. Dann muss in der Stiftungsgründungsurkunde festgelegt werden, wie viel Vermögen beim Stiftungsakt auf die Stiftung übertragen wird. Und man muss Regeln schaffen für den Vorstand. Auch das ist unabdingbar. Sind es zwei Vorsitzende, sind es drei, schafft man einen Beirat, ein Kuratorium? Das sind dann Einzelfragen. So, und wenn man jetzt diesen Stiftungsakt hinter sich gebracht hat mit einer Stiftungsurkunde und mit einer Satzung, dann kommt es darauf an, wenn es eine rechtlich selbstständige Stiftung ist, also die Rechte und Pflichten begründen kann, dann bedarf diese Stiftung der Genehmigung der zuständigen Behörde. Für Bayern, darf ich sagen, wäre es hier, also für den Bereich München zum Beispiel, die Regierung von Oberbayern, die schaut sich die Stiftungssatzung sehr genau an und prüft, ob das den Voraussetzungen, den rechtlichen Voraussetzungen genügt und genehmigt die Stiftung. Sie muss sie aber auch genehmigen. Nach neuem Recht hat der Bürger einen Anspruch auf Anerkennung, wenn die rechtlichen Stiftungsvoraussetzungen erfüllt sind. Handelt es sich um eine nicht rechtsfähige Stiftung, wie zum Beispiel die Radio Horeb Stiftung, dann bedarf es einer staatlichen Genehmigung nicht. Das ist also der entscheidende Unterschied zwischen beidem. Und noch ein Unterschied, der für die Praxis und auch sicher für die Zuhörer wichtig ist, die rechtlich selbstständige Stiftung unterliegt der ständigen Stiftungsaufsicht durch die staatlichen Gremien, die rechtlich unselbstständige nicht. Da ist man also etwas freier auch in der Disposition mit dem Vermögen, was man hat, wie man das Geld ausgibt, welche Zwecke da im Rahmen des Satzungszwecks gefördert werden. Also unselbstständige Stiftung hat den Vorzug einer etwas größeren Freiheit für den Stiftungsvorstand.
Welche Vorteile ergeben sich denn jetzt nun für mich auch rein steuerlich, wenn ich überlege, mein Geld in eine Stiftung einzubringen?
Ja, man denkt ja immer, dass nur Spenden einen steuerlichen Vorteil haben. Und in der Tat, daran möchte ich in diesem Zusammenhang auch erinnern, Vielen ist ja vielleicht die Gründung einer Stiftung etwas zu aufwendig, zu lästig. Da muss man ja auch beraten werden. Man denkt, nur dort habe man steuerliche Vorteile beim Spenden. Nein, eine Stiftung hat ganz erhebliche Vorteile für den Stifter. Und zwar einen einkommensteuerliche Vorteile. Und zwar im Zusammenhang mit der Gründung. Da hat es immer wieder Veränderungen und auch Verbesserungen im Steuerrecht, in der Steuergesetzgebung gegeben. Bei Großvermögensstiftungen zum Beispiel kann man 307.000 Euro, wenn man sie also im Rahmen der Stiftungsgründung auf die Stiftung überträgt, auf 10 Jahre verteilt vom eigenen Einkommen abziehen. Und wenn es keine Großvermögensstiftung ist, dann habe ich die Möglichkeit, den normalen jährlichen Abzug schon bei der Gründung, schon im Gründungsjahr vorzunehmen. Das geht bis zu gut 25.000 Euro, aber auch was über 25.000, 565 Euro, um es genau zu sagen, liegt, kann ich auf 7 Jahre verteilt vom Einkommen abziehen. Das heißt, ich vermindere durch die Übertragung von Vermögen auf die Stiftung bei der Gründung. Ich vermindere über eine Reihe von Jahren mein Einkommen, mein steuerliches Einkommen und habe natürlich einkommensteuerliche Vorteile. Das ist die Übertragung von Vermögen bei der Gründung. Und dann ist der Steuergesetzgeber, ja, man glaubt es kaum, aber er wird ja natürlich auch sehr entlastet durch Stiftungen. Da ist er sehr großzügig. Auch in jedem Jahr des Bestehens der Stiftung kann ich bis zu 5% meiner Einkünfte von meinem Einkommen abziehen, wenn ich diese 5% einer Stiftung spende oder auf die Stiftung als Vermögen weiter übertrage. Ja, und bei Unternehmern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern habe ich sogar noch eine Wahlmöglichkeit. Ich kann entweder jährlich bis zu 5% der Einkünfte vom Einkommen abziehen oder 2 Promille. Also 2/1000 meiner jährlichen Umsätze. Sie sehen, sowohl der Gründungsakt, das heißt die erstmalige Übertragung von Vermögen auf eine Stiftung, liefert steuerliche Vorteile, als auch die Vermögensübertragungen, die ich dann in den Jahren nach der Gründung auf die Stiftung vornehme, sodass viele Menschen gerade durch diesen steuerlichen Vorteil motiviert werden, natürlich neben anderen Motiven, eine Stiftung zu gründen.
Das ist jetzt der Vorteil, den ich persönlich habe, wenn ich spende zu Lebzeiten. Aber auch diejenigen, die das Geld bekommen, die haben ja auch steuerliche Vorteile, wenn wir daran denken, dass gerade bei Eheleuten, wenn ein Teil verstirbt und der andere Teil erbt, nun das mit den Kindern zusammen das verbleibende Vermögen, dann ist ja oftmals eine große Gefahr, dass eine Verschuldung auftritt, weil steuerfällig wird. Aber ist es jetzt bei der Stiftung auch so?
Ja, Sie legen natürlich den Finger auf die Wunde. Steuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, das ist ein Riesenthema zurzeit, wie unsere Hörer wissen. Es ist doch noch sehr viel Bürokratie in dem System. Ja, das bekommen die Bürger natürlich mit und überlegen zusammen mit ihren Beratern, wie kann ich Erbschaftssteuer, wie kann ich Schenkungssteuer sparen, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da? Und da sich nun herumgesprochen hat, dass auch Vererbungen innerhalb der engsten Familie zu ganz erheblichen Steuerbelastungen führen können, stellt sich auch hier in diesem Zusammenhang wieder die Frage, könnte man nicht eine Spende vornehmen oder könnte man nicht eine Stiftung gründen? Nochmals, sei sie selbstständig, sei sie unselbstständig. Das hat, wie wir eben behandelt haben, nicht nur erhebliche steuerliche Vorteile für mich selber, sondern eben auch für die andere Seite, für den Empfänger, für den Spendenempfänger, für die Stiftung. Denn wenn es sich um eine gemeinnützige Stiftung handelt, sie müsste dann also vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden, dann muss sie den Empfang, diese Schenkung, diese Vermögensübertragung, die ja erfolgt, nicht versteuern. Da fällt keine Schenkungssteuer an, wenn ich lebzeitig auf eine Stiftung übertrage, auch wenn ich per Testament einer Stiftung etwas zukommen lasse. Eine gemeinnützige Stiftung muss diesen Vermögensübergang nicht versteuern. Und ein weiterer Vorteil, das Vermögen, das ich dann als Stiftung habe und mit dem ich arbeite und die Gewinne aus dem Vermögen, die Zinsen, die Dividenden, die muss ich ebenfalls nicht versteuern. Da fällt keine Einkommensteuer oder richtiger gesprochen keine Körperschaftssteuer an. Es hat also den großen Vorteil, wenn ich einer gemeinnützigen Stiftung oder überhaupt Institution etwas zukommen lasse, mein Vermögen, mein Geldbetrag geht 1:1 ungeschmälert auf den Empfänger über. Ganz anders, wenn ich das Fremden vermache oder wie gesagt in vielen Fällen auch anders innerhalb der engsten Familie.
Nun ist ja unsere Frage der Sendung Spenden oder Vererben an eine Stiftung. Ich möchte sie ausweiten. Spenden und Vererben an eine Stiftung oder an einen sonstigen Verein. Fassen Sie noch mal zusammen, was ich da bedenken muss, was die Unterschiede sind.
Also Spende heißt ja, ich gebe einen bestimmten Geldbetrag oder ein Grundstück oder eine Wohnung, was auch immer, an irgendeine Institution, in der Regel ja eine karitative Institution, also eine gemeinnützige Institution, ohne dass ich nun selber etwas gründe. Das heißt Spende und wie gesagt, das hat schon ganz erhebliche Vorteile. Das heißt, für den Empfänger ist es, also die Institution, die karitative, ist es eigentlich oft gleichgültig, ob sie über eine Stiftung bestimmte Beträge erhält oder per Spende. Beides ist natürlich höchst willkommen. Eine Stiftungsgründung bedeutet, ich muss selber über eine Vermögensübertragung hinaus aktiv werden. Ich muss etwas gründen. Und zwei Möglichkeiten, man kann es nicht oft genug wiederholen. Die etwas einfachere Möglichkeit, eine nicht rechtsfähige Stiftung, die bedarf eines Vermögensträgers, zum Beispiel einer Bank. Oder, was ich sehr häufig gemacht habe, wir haben unselbstständige Stiftungen gegründet und haben die an eine Universität angeschlossen. Dann ist die Universität der Vermögensträger, aber die gesamten Geschäfte, die Werbung, die tägliche Arbeit, das macht alles die Stiftung durch ihre Organe selber. Also zwei Möglichkeiten, Spende oder Stiftungsgründungen. Und innerhalb dieser Möglichkeiten kann ich, wie gesagt, noch unterscheiden. Ich gebe lebzeitig schon etwas an eine Stiftung, an eine Institution oder ich mache das per Testament. Beides ist natürlich möglich, genauso wie ich auch erst per Testament eine Stiftung gründen kann. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann mich dazu lebzeitig noch nicht entschließen. Ich möchte auch aus Sicherheitsgründen, Versorgungsrisiko, mein Vermögen zusammenhalten. Aber das, was dann übrig bleibt am Ende meines Lebens, das möchte ich gerne in eine eigene Stiftung geben. So, dann muss man ein gescheites Testament machen, indem man die wichtigsten Punkte dieser Stiftung regelt. Zum einen erklärt, mein Vermögen vermache ich der und der Stiftung, die mit meinem Tode zu gründen ist. Und in solchen Fällen würde ich immer empfehlen, dass man hinzufügt, dass ein Testamentsvollstrecker den man auch namentlich benennen sollte, diese Stiftung dann zu gründen hat. Und dem gebe ich bestimmte Vorgaben. Das heißt, den Stiftungsnamen, den Stiftungssitz, den Stiftungszweck vor allem und wie viel Vermögen, es kann auch der ganze Nachlass sein, auf diese Stiftung übergehen soll. Und dann gebe ich auch noch einige Regelungen für den Stiftungsvorstand. Ja, ich gehe in vielen Fällen sogar so weit, dass ich dem Testament, das ich entwerfe für Klienten, eine volle Stiftungssatzung beifüge und die hat dann der Testamentsvollstrecker umzusetzen.
Was sind Gründe dafür, dass ich mich erst entschließe, dass die Stiftung in meinem Todesfall gegründet wird?
Wir leben ein bisschen im Zeitalter des Übertragungswahns und es ist leider auch so, steuerliche Gründe spielen dafür natürlich die Hauptrolle, dass nicht wenige Kinder auf ihre Eltern Druck ausüben. Nun übertragt uns doch schon mal was, wie sollen wir später die Erbschaftssteuer zahlen? Und das ist eine ungute Situation für die Familien. Eltern haben manchmal direkt schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie lebzeitig nicht übertragen. Ich kann also da nur warnen, dass man diesem Druck nicht nachgibt, wenn man nicht selber voll davon überzeugt ist. Es gibt natürlich Fälle, in denen lebzeitige Übertragungen sinnvoll sein können. Unsere Hörer werden wissen, dass man den Schenkungssteuer- und den Erbschaftssteuerfreibetrag alle 10 Jahre voll neu in Anspruch nehmen kann. Das bedeutet, dass Kinder, die früh Vermögen bekommen, von den Eltern eine größere Chance haben, dieses Vermögen steuerfrei zu bekommen. Nur, Das meinte ich mit Übertragungswahn. Viele Menschen denken heute nicht daran, viele ältere Menschen vor allem, was sie später noch einmal brauchen. Das Versorgungsrisiko wird falsch eingeschätzt. Man bedenkt auch nicht, dass eine zu frühe Übertragung von Vermögen auf die Kinder eine berufliche Demotivierung der Kinder bedeuten kann. Und man macht sich auch nicht klar, wenn man zum Beispiel die Immobilie auf die Kinder überträgt, in der man selber wohnt. Kinder räumen einem natürlich das Recht ein, da bis zum Ende des Lebens wohnen zu können. Aber man macht sich nicht klar, ob man dann wirklich sich noch genauso wohl fühlt in dem Haus, wenn es einem nicht mehr gehört. Das heißt, es spricht zwar steuerlich manches dafür, sich lebzeitig von Vermögen zu trennen, aber es spricht auch in vielen Fällen sehr viel mehr dafür, das Vermögen zusammenzuhalten. Und das bewegt natürlich auch viele Menschen. Und das sind genau die, die sagen, ich möchte etwas Gutes tun mit meinem Vermögen, aber mir ist das alles zu unsicher, mich lebzeitig davon zu trennen. Ich warte lieber, bis ich gestorben bin. Aber auch das möchte ich durch ein kluges Testament gut vorbereiten. Und was ich dann habe oder ein bestimmter Anteil oder auch ein beträchtlicher Anteil davon, der geht an meine Stiftung, die dann auch meinen Namen tragen wird.
Lassen Sie uns in unserer Erbrechtssendung hier bei Radio Horeb noch einen Fall konstruieren, Herr Professor Groll. Es gibt immer wieder Zerwürfnisse, auch in Familien, vielleicht mit dem ein oder anderen Kind, mit wem auch immer. Und vielleicht denke ich ja, ach, ich gründe eine Stiftung, dann kann ich ganz diskret das ein oder andere Mitglied der Familie ein wenig enterben. Wie ist das mit der Enterbung und berührt eine Stiftung die Pflichtteilsansprüche der erbrechtsberechtigten Familienangehörigen?
Vielen Dank für diese Frage. Die hat größte praktische Bedeutung. Viele glauben nämlich, dass sie ihre Kinder benachteiligen können, wenn sie einfach sich lebzeitig schon von Vermögen trennen oder wenn sie von Todeswegen eine Stiftung gründen und meinen, ja, alles, was einer gemeinnützigen, einer karitativen Stiftung oder auch einer sonstigen karitativen Institution zufließt, da kommen die Kinder ja auf keinen Fall heran. Das ist ein großer Irrtum. Die Kinder haben einen Pflichtteil, der sich aus dem vollen Nachlass errechnet. Also selbst wenn ich mein Vermögen oder Teile davon einer gemeinnützigen Institution, einer Stiftung vermache, errechnet sich der Pflichtteil der Kinder auch aus diesen Vermögen, das der Stiftung zufließt. Ja, sogar alles, was ich, so das geltende Recht, alles, was ich in den letzten 10 Jahren vor meinem Tod einer Stiftung habe zukommen lassen, wird dem Wert meines Nachlasses wieder zugerechnet bei der Berechnung der Pflichtteilsansprüche. Also nochmals ein großer Irrtum zu meinen, dass man auf diese Weise Pflichtteilsansprüche der Kinder schmälern könnte. Das geht nur dann, wenn zwischen der Spende oder der Übertragung auf eine Stiftung mehr als 10 Jahre bis zu meinem Tod vergangen sind. Habe ich vor 11 Jahren zum Beispiel 20.000 Euro einer Stiftung zukommen lassen oder eine Stiftung gegründet im Wert von 100.000 Euro, dann kommen die Kinder im Rahmen ihrer Pflichtteilsansprüche bei meinem Tod an diesen Vermögensanteil nicht mehr heran.
Das heißt also ganz konkret, ich habe mich entschlossen, die Hälfte meines Vermögens einer Stiftung zukommen zu lassen. Nun sterbe ich innerhalb von ein paar Jahren, also 8, 9 Jahren, weniger also als 10 Jahren. Und nun stellt sich heraus, dass der Anteil war zu hoch, den ich großzügigerweise in die Stiftung investiert habe. Heißt das also, die Familienangehörigen, wenn sie wollen, können an die Stiftung wieder herantreten und können sagen, also wir kriegen wieder 5.000 Euro oder noch höhere Beträge zurück?
Das ist durchaus möglich. Zunächst einmal würden sich die Pflichtteilsberechtigten nach dem Gesetz an den Nachlass wenden. Wer auch immer da Erbe ist. Ist der aber verbraucht, reicht der Nachlass nicht aus, um den Pflichtteil auszuzahlen, der den Kindern zusteht, unter Einbeziehung der Vorschenkungen. Dann muss in der Tat der Beschenkte, dann in der Tat müsste die Stiftung, auch wenn sie vor einer Reihe von Jahren dieses Vermögen übernommen hat, an die Pflichtteilsberechtigten zahlen. Das bedeutet leider, dass eine Stiftung sich nicht unbedingt immer ihrer Sache sicher sein kann. Das bedeutet auch, wenn man das wirklich erreichen möchte, den Pflichtteil der Kinder zum Beispiel auszuhöhlen, zum Beispiel, weil man sich überhaupt nicht mit ihnen versteht, das wäre nun in der Tat ein Grund, relativ früh schon Vermögen auf eine Stiftung zu übertragen, relativ früh eine eigene Stiftung zu gründen.
Jetzt nehmen wir mal den positiven Fall. Es könnte auch sein, dass ich sage, liebe Kinder, ich vererbe einen Großteil schon an eine Stiftung. Euer Pflichtteil wird euch dann nicht in voller Höhe ausgezahlt. Ich erbitte nun euer Einverständnis. Und das könnte man doch dann auch noch vertraglich festlegen, oder?
Das geht. Man kann mit den Kindern ja lebzeitig schon einen Pflichtteilsverzichtsvertrag abschließen, was immer notariell geschehen müsste. Da sind viele Regelungen möglich, entweder dass die Kinder ganz verzichten oder dass die Kinder sagen, wir sind damit einverstanden, dass unser Pflichtteil sich nicht bezieht auf das Vermögen, was unser Vater der Radio Horeb Stiftung hat zukommen lassen und. Also da sind auch Zwischenlösungen, modifizierte Lösungen möglich.
Jetzt denken wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sich bestimmt bei Ihnen jetzt viele Fragen aufgetan haben. Spenden und Vererben an eine Stiftung, das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir haben den Fachanwalt für Erbrecht und auch den Gründer und Leiter bzw. Präsidenten des Deutschen Forums für Erbrecht zu Gast, Professor Dr. Klaus-Michael Grolle. Er beantwortet Ihnen jetzt gerne Ihre individuellen Fragen, soweit es nicht ein großes Beratungsgespräch dann voraussetzt, aber das sehen wir dann in der Sendung. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Ich sage nochmal unsere Hörernummer, mit der Sie jetzt unseren Spezialisten für Erbrecht, den Fachanwalt Professor Dr. Klaus-Michael Grolle, erreichen. Das ist die 089-517-008-008. Möchten Sie aus dem Ausland anrufen? Deutschland hat die Vorwahl 0049. Gleich geht es weiter in unserer Erbrechtssendung hier bei Radio Horeb. Willkommen im Programm von Radio Horeb, Ihrer köstlichen Stimme. Erbrecht, das ist unser Thema heute. Wir sprechen über Stiftungen. Frau Helm ist unsere erste Hörerin, die uns erreicht hat. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Professor. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mal jemanden zu fragen. Und zwar
Grüß
haben
Gott,
wir das Umgekehrte von dem üblichen Problem. Mein Mann ist vor einem guten Jahr gestorben. Wir haben jetzt den Erbschein bekommen, dass ein Sohn alleine Erbe ist. Wir haben 11 Kinder. Und der Arme, der das Erbe auf sich genommen hat, hat laut Testament die Verpflichtung, in unserem jetzt 45 Jahre alten Haus all seine Geschwister und Nachkommen, inzwischen sind sie 30, zu Ferien aufzunehmen und wenn einer in Not kommt, die aufzunehmen, die zu beraten und so weiter. Die anderen sollen dafür auf den Pflichtteil verzichten und ich als Ehefrau habe nur den Nießbrauch. Jetzt überlegt sich mein Sohn, wie wird denn das mit den Steuern? Soll ich eventuell eine Stiftung gründen?
Ist denn der Sohn vom Vater testamentarisch verpflichtet worden, eine Stiftung zu gründen?
Nein.
Nicht.
Er überlegt sich, wie komme ich finanziell am besten hin, weil das Haus muss ich ja dann auch tragen und sowas.
Ja, also ich sehe hier eigentlich keinen Bedarf für eine Stiftung. Zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage, ob überhaupt alle mitspielen. Sie sagten, ihr Gatte sei vor einem Jahr verstorben. Das heißt, wir haben einen Erben, Ehefrau und die anderen 10 Kinder sind enterbt. Steht denn fest, dass keiner von diesen 11 Personen, Ehefrau und 10 Kinder, ihren Pflichtteil verlangt?
Ausnahme, ein 100% Schwerbehinderter, für den hat er ein Behindertentestament. Also keiner soll einen Pflichtteil verlangen und
ja, soll,
mit dem Behindertentestament, dem müssen wir natürlich all seine Wünsche erfüllen.
Frau Helm, Sie sagten, keiner soll den Pflichtteil verlangen, das ist der Wille Ihres verstorbenen Mannes. Aber die Frage ist doch, ob alle mitspielen, denn jeder, der enterbt ist, hätte ja einen Pflichtteilsanspruch und könnte das Ganze zu Fall bringen. Sind sich da alle einig, dass der Pflichtteil nicht verlangt wird von dem einen Sohn?
Ich hoffe, es klappt. Bei einer weiß ich es noch nicht sicher, aber sonst muss ich das, so viel werde ich hoffentlich noch haben.
Ja, gut, dann unterstellen wir das einmal, dass der Familienfriede gemäß dem Willen des Verstorbenen auch wirklich beibehalten wird. Wenn also alle mitspielen, dann ist es doch so, ich verstehe Sie so, dass die Immobilie den wesentlichen Vermögensgegenstand des Nachlasses bildet.
Ja, ein großes Grundstück.
Ja, ein großes Grundstück. Und wenn alle mitspielen, dann kann man ja so verfahren, wie es im Testament steht. Der eine Sohn verwaltet das und alle Kinder und auch Sie können das nutzen. Da braucht man eine bestimmte Nutzungsordnung, denn es soll ja auch gerecht verteilt werden. Es entstehen Kosten, darüber müsste man sich auch verständigen, in welchem Verhältnis die zu tragen sind. Vielleicht auch mal Einnahmen, aber das wird jetzt derzeit kein Thema sein. Nur, meine ich, ist das kein Fall für eine Stiftung. Das würde ich jetzt nicht machen.
Also allein Erbe, wie kommt er denn da durch die Steuer?
Ja, als Alleinerbe ist er natürlich, wenn die anderen ihren Pflichtteil nicht verlangen, schon steuerlich sehr belastet. Das ist natürlich klar. Das geht ja nach geltendem Steuerrecht und ich weiß nicht, welchen Wert jetzt die Immobilie hat, aber der Steuerwert ist ja mindestens 80% vom reinen Grundstückswert. Der Ertragswert könnte höher sein, aber eigentlich bei solchen Einfamilienhäusern mit großem Grundstück nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Steuerwert 80% vom reinen Grundstückswert sind. Der Sohn hat nach geltendem Recht einen Freibetrag von 205.000 Euro. Natürlich ist, so dürfte das Testament zu interpretieren sein, der Nachlass belastet, also der Sohn auch belastet mit den Nutzungsrechten der anderen. Der Wert dieser Nutzungsrechte wird abgezogen. Das müsste man mal genau errechnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass am Ende aber doch noch eine steuerliche Belastung für diesen einen Sohn herauskommt. Da wäre es ja, wenn er das mit allen in der Nutzung teilen soll, gerecht, wenn sich daran alle beteiligen würden. Aber ich glaube, mehr kann ich jetzt so am Telefon zu dem Fall nicht sagen.
Also Sie würden jedenfalls keine Stiftung.
Das würde ich jetzt nicht machen. Weil jetzt, es ist ja nur die eigene Familie, die hier Nutznießer sein soll und an eine Stiftung denke ich doch immer eher entweder bei Familienunternehmen oder bei Vermögensübertragungen an gemeinnützige Stellen.
Gut, Frau Helm, wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück, auf Wiederhören. Finden auch einer Lösung. Ihnen danke, Herr Professor Groll, für die Beantwortung dieser komplexen Frage. Frau Fechler, Sie darf ich nun begrüßen.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Herr Professor Dr. Groll.
Grüß Gott.
Gut für eine Verwandtschaft, wenn Sie einen so kompetenten Anwalt in Ihrer Familie hat. Sie können so schön gut erklären und so wissen so viel. Jetzt habe ich nur mal immer schon die Frage gehabt, wenn eine Anlage da ist, also so eine Stiftung da ist und die Leute zahlen ein. Und wie ist das denn? Und dann heißt es immer, nur die Zinsen bekommt diese karitative Einrichtung oder eben evangelikale Einrichtung davon. Und das Kapital darf nicht angerührt werden. Dann frage ich, wenn das mal nicht so gut geht und irgendwann ist mal der Crash da und dann ist jetzt dieser Jackpot, was wird mit diesem Geld? Wird das auch schon vereinbart, wofür dieses Geld, was vielleicht übrig geblieben ist, wenn nicht schon irgendwie aufgebraucht, aber es darf ja nicht aufgebraucht werden, wird das dann, wem gehört das dann? Das geht ja nicht mehr zurück an die Leute, die spenden und es können auch
nicht. Hören wir mal, was Professor Groll dazu zu sagen hat, weil.
Dankeschön.
Ja, Sie haben etwas ganz Wichtiges noch einmal wiederholt, dass das Stiftungskapital beisammen gehalten werden muss, dass in der Tat der Satzungszweck nur erfüllt werden kann durch die Dividenden, durch die Zinsen. So, Crash-Situation haben Sie beschrieben. Das Ganze bricht zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb muss man in der Stiftungssatzung bei einer gemeinnützigen Stiftung, und nur eine solche ist ja auch steuerbegünstigt, schon hineinschreiben, was im Falle des Crashs mit dem Vermögen geschieht, an wen es geht. Und die Steuervorteile hat man bei der Übertragung auf die Stiftung und während des ganzen Bestehens der Stiftung auch wirklich nur dann, wenn feststeht, dass im Falle des Crashs das Restvermögen wiederum an eine gemeinnützige Stelle geht. Aha. Das ist also Teil der Stiftungssatzung. Steht meistens am Ende der Satzung.
Aber man weiß es nicht, als Spender weiß man das nicht.
Doch, als Spender, ja, warum, man kann sich ja erkundigen, was ist eigentlich mit meinem Vermögen, wenn ihr einen Crash fabriziert?
Ja, man stellt diese Frage nicht gern. Weil
das
man
steht
ja
auf einem anderen Blatt, aber man darf sie stellen.
Aha, danke schön.
Ja, bitteschön.
Auf Wiederhören. Vielleicht können wir die Frage auch gleich weiterführen, weil es gibt nun mal die Radio Horeb Stiftung. Sie haben unseren Satzungsvertrag vorliegen. Was steht da drin, wohin das Geld nun kommt?
Das ist Paragraph 2 des Stiftungszwecks und Paragraph 2 der Satzung. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht, also der primäre Stiftungszweck, um das nochmal zu wiederholen, ist die Ausbreitung der christlichen Religion im In- und Ausland. Damit fängt es an und dann hat dieser Paragraph einen zweiten Absatz. Da wird dann formuliert, wie dieser Stiftungszweck verwirklicht wird, und zwar durch die finanzielle Unterstützung des Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft e.V., ein eingetragener Verein, vor allem durch die Ausbreitung des Programms von Radio Horeb zur Ausbreitung des Evangeliums. Also ich kann mir eigentlich keinen schöneren Stiftungszweck vorstellen und ich bin ja Gast hier und deshalb muss ich mich auch nicht so zurückhalten, darauf hinzuweisen, dass das natürlich eine ganz wunderbare Möglichkeit wäre, auch über sein Vermögen zu verfügen. Und ich wiederhole nochmals, eine solche Stiftung ist gezwungen, diesen Stiftungszweck zu verwirklichen. Es dürfte unter keinen Umständen das Geld, das Vermögen, was gestiftet, was übertragen wird, für irgendwelche anderen Zwecke benutzt werden.
Ich möchte Sie, liebe Zuhörer, nochmal einladen, anzurufen. Die Nummer, das ist die Münchner Nummer 089 517 008 008. Wir machen uns heute in unserer Sendung zum Erbrecht Gedanken darüber, ob Spenden und Vererben an eine Stiftung eine sinnvolle Angelegenheit ist. Wir haben jetzt nochmal über die Radio Horeb Stiftung auch gesprochen. Herr Professor Groll, wir haben eben schon gehört, es gibt verschiedene Formen von Stiftungen, nämlich die selbstständige und die unselbstständige Stiftung. Nun ist die Radio Horeb Stiftung eine unselbstständige Stiftung. Warum?
Ich vermute, dass man das deshalb gemacht hat, um nicht permanent einer Aufsicht zu unterliegen, um etwas freier in der Gestaltung zu sein im Rahmen des Stiftungszwecks. Das könnte auch eine Frage der Gründungskosten gewesen sein. Ich habe damals bei der Gründung nicht mitgewirkt. Also nochmals für unsere Hörer, eine unselbstständige Stiftung ist schneller gegründet, hat aber dieselben Vorteile wie eine selbstständige Stiftung, wie also eine rechtsfähige Stiftung, dieselben Vorteile für den Stifter und für die Spender, sprich steuerliche Vorteile, und dieselben Vorteile für denjenigen, der diese Gelder in Empfang nimmt, das heißt für die Stiftung oder für die Institution, die dahinter steht. Also es gibt da von den steuerlichen Vorzügen her und von dem Aspekt her, was tue ich Gutes? Keinen Unterschied. Es geht bei dem Unterschied nicht rechtsfähige und rechtsfähige Stiftung, unselbstständige, selbstständige Stiftung, mehr um juristische Fragen der Gründung und der rechtlichen Aufsicht.
Ich möchte dennoch noch mal die Frage von Frau Fechler aufgreifen, weil das halte ich für eine wirklich sehr ernsthaft zu überlegende Frage zu sein, denn wir haben es ja gerade erlebt, dass Geld einfach Wert verliert, nämlich die Radio Horeb Stiftung wird von der Steiler Bank Stiftung, auch eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts, verwaltet. Was ist denn nun, wenn irgendetwas geschieht mit der Steiler Bank?
Ja, der Paragraph 10, wenn ich das sagen darf, man hat mir die Satzung vorgelegt, spricht eine klare Sprache. Im Falle des Vermögensverfalls und des Vermögensanfalls würde nicht etwa die Steiler Bank dieses Vermögen bekommen, sondern die internationale christliche Rundfunkgemeinschaft, dieser von mir eben genannte eingetragene Verein. Und diese Rundfunkgemeinschaft hat das Vermögen dann unter Beachtung des Stiftungszwecks der Radio Horeb Stiftung unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Also das Geld geht nicht an eine Bank, an den Vermögensträger, sondern wird im selben Sinne weiterverwendet, wie das bisher der Fall ist.
Nun haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass an eine Stiftung nicht nur Barvermögen gestiftet werden kann, sondern auch Immobilien oder vielleicht auch Unternehmen. Wo sind da die Grenzen?
Es gibt überhaupt keine Grenzen. Und das Wunderbare ist, dass ich nicht nur sachlich frei bin, was ich übertrage, wie gesagt, ein Bankkonto oder eine Immobilie oder eine Briefmarkensammlung oder sogar meine ganze GmbH oder Kommanditgesellschaft, Aktien, alles kann ich spenden und einbringen in eine solche Stiftung. Und immer habe ich selber die steuerlichen Vorteile und immer hat der Empfänger, hat die Stiftung die steuerlichen Vorteile. Und was die Grenze nach oben betrifft, die gibt es nicht.
In den letzten 30 Jahren hat sich ein Trend entwickelt, dass Stiftungen auch auf dem Fundraising- und Spendenmarkt nämlich auftreten. Und zunehmend werden Stiftungen auch als Basis für das Einwerben von Zustiftungen, Spenden, Vermächtnissen und Erbschaften genutzt. Was ist denn jetzt nun zu beachten, wenn ich mich entschließe, in diese Art von Stiftungen mein Geld einzubringen? Jetzt nochmal so als abschließende Frage zu dem Ganzen.
Also das Wichtigste ist, dass man sich Gedanken macht über den Stiftungszweck, dass man auch weiß, wer die handelnden Personen sind. Aber das Allerwichtigste ist der Zweck. Ich wiederhole noch einmal, da gibt es ein riesiges Spektrum und jeder Einzelne muss sich fragen, was steht bei mir an erster Stelle? Sind es die kirchlichen Dinge? Sind es medizinische Dinge? Möchte ich vielleicht sogar eine sportliche Bewegung? Tonvater Jan zum Beispiel hätte so etwas sein können vor 100 Jahren. Also möchte ich so etwas unterstützen. Jeder muss sich fragen, was ist mir wichtig und was liegt mir am Herzen? Und ich sage es nochmals, wenn so ein Sender, der so engagiert für hohe Werte eintritt, wie Radio Horeb das tut, wenn der mir am Herzen liegt und ich ein leidenschaftlicher Hörer bin, ein treuer Hörer bin, dann würde ich mir natürlich auch darüber Gedanken machen, ob nicht zumindest ein Teil, das kann ja auch ein Vermächtnis sein, ein Teil des Nachlasses an den Sender geht.
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie unser Gast waren. Wir sind am Ende unserer Sendung Erbrecht, Spenden und Vererben an eine Stiftung. Vielen Dank, alles Gute für Sie, Herr Professor Groll.
Ich bedanke mich.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich interessieren, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Wir haben Kontaktdaten für Sie beim Hörerservice hinterlegt. Kontaktdaten von Herrn Professor Groll, die einzelnen Titel über seine Kleinschriften, die erschienen sind, die können Sie beim Forum für Erbrecht erfragen. Auch diese Adresse haben wir für Sie im Hörerservice hinterlegt. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Und natürlich, wenn Sie auch Fragen haben zur Stiftung, dann verbindet man Sie auch gerne weiter an unseren Geschäftsführer, Herrn Rüdiger Enders, der für all diese Fragen gerne zu Ihrer Verfügung steht. Möchten Sie sich vorab informieren über die Stiftung? Es gibt Informationen im Internet oder wir haben auch einen Flyer dazu erstellt. Unsere Webadresse, das ist www.horeb.org. Jetzt sage ich nochmal die Nummer vom Hörerservice 0700 7525 7525. Meine Kollegen sind gerne für Sie da. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Auf Wiederhören. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.